Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast in einer kleinen Sonderausgabe. Heute mal nichts Reguläres, weil wir befinden uns noch so ein bisschen in der Länderspielpause. Und es kam der Fall, dass ich mich auf Facebook mit einem unserer Hörer unterhalten habe, der in Abu Dhabi sitzt und mir so ein bisschen was erzählt hat. Da habe ich gedacht, oh, das klingt spannend und mal gucken, ob wir da jetzt in einem Gespräch ein bisschen mehr erfahren. Und von daher begrüße ich jetzt mit mir in der Leitung den Daniel. Hallo Daniel.
Hallo René, danke für deine Einladung.
Du bist Eintracht-Fan und sitzt beruflich in Abu Dhabi. Das ist
genau.
Ja, wie kommt man als Eintracht-Fan nach Abu Dhabi?
Ach, wie kommt man da hin? Indem man in einer Industrie arbeitet, die in einem Berufsbereich, in dem man mit Energie zu tun hat. Und davon gibt es ja eine Menge hier in Abu Dhabi.
Ja.
Und ich arbeite für eine Energiefirma, die eben international vertreten ist und vor Ort Projekte macht. Und da wurde ich eben vor einem Jahr nach Abu Dhabi geschickt.
Bist seitdem dort und verfolgst die Eintracht und die Bundesliga von dort quasi.
Genau. Mein Hauptwohnsitz ist in Wien. Also ich bin auch noch nicht mal mehr in Deutschland mit meinem Hauptwohnsitz angemeldet. Das liegt schon mehr als 20 Jahre zurück, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin und auch dort zur Schule gegangen bin, bevor ich dann ins Ausland gegangen bin. Und seitdem bin ich hauptsächlich im Ausland unterwegs.
Okay. Du warst aber schon Eintracht-Fan, bevor du nach Wien gezogen bist, oder hast du denn die Liebe zum Verein erst dort irgendwie entdeckt?
Ich habe es während ich international unterwegs war, erst sozusagen gefunden. Und zwar ist es so gewesen, dass ich aus Hamburg komme und dort Fußball gespielt habe. Deswegen war die Vereine, die vor Ort eigentlich bekannt sind, HSV oder St. Pauli,
ja,
nicht meine Lieblingsvereine, weil ich gegen die aktiv Fußball gespielt habe.
Okay.
Das war, dass ich deswegen keine Fankultur zu diesen Vereinen entwickeln konnte und als Jugendlicher natürlich immer den erfolgreichen Vereinen hinterher geschaut habe. Und das war natürlich zu dem Zeitpunkt die Bayern. Aber als ich dann selbst aktiv mit dem Fußball aufgehört habe und in den Ausland gezogen bin, habe ich erstmal eine Zeit lang überhaupt keinen Fußball verfolgen können. Da gab es noch kein Internet als solches, sodass ich es weiter verfolgen konnte, haben es komplett aus den Augen verloren. Und das war für 5, 6 Jahre. Da war ich, wie gesagt, im Studium im Ausland beschäftigt und hatte erst danach dann so ungefähr um 2002, 2003, dann die Möglichkeit, als ich in Schottland lebte und eine Satellitenschüssel hatte, mir deutsches Fernsehen auch wieder anzuschauen. Und so konnte ich dann auch wieder sowas wie die Sportschau verfolgen oder auch Sport 1 oder DSF hieß es ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, das Montagabendspiel live mitverfolgen.
Ja.
Was natürlich auch nützlich war, weil in der Zeit ja auch die Eintracht auch zum Teil in der zweiten Liga war und sich deswegen die Spiele live verfolgen konnte. Und da hatte sich eigentlich mein Interesse entwickelt, dann zu sagen, ja, ich mag die Eintracht, ich mag den Verein, es ist ein Verein, mit dem ich mich identifizieren kann und dementsprechend habe ich ihn seitdem verfolgt.
Okay, also es kam quasi dadurch, dass du überhaupt die Möglichkeit hattest, dann wieder Fußball zu schauen und dadurch, dass die Eintracht eben in der zweiten Liga war, einfach auch durch die Montagsspiele, weil du wahrscheinlich einfach nur Free-TV empfangen konntest, war halt auch wahrscheinlich die Möglichkeit, die klassische Bundesliga zu verfolgen, gar nicht so groß, weil Sky mit Bundesliga gibt es ja wahrscheinlich einfach nicht überall.
Nein, das gibt es ja im Ausland nicht. Ich habe es jetzt mal hier nachgeschaut, ob es sowas sozusagen ein Abo zu eröffnen, aber es geht nicht. Man muss schon vor Ort sein. Da gibt es dann eben sonst Restriktionen, die es leider nicht ermöglichen für mich, sowas im Ausland zu abonnieren. Es ist möglich, auch hier zum Beispiel vor Ort, wo ich jetzt bin in Abu Dhabi, Sportsender, Sportkanäle zu abonnieren. Das ist so ungefähr 50 Euro im Monat, die man da zahlt. Aber das garantiert einem nicht, dass man dann die Spiele sehen kann, die man sehen möchte.
Okay.
Also gibt es dann einen riesen Liste an Sportsendern und dann wird eben oft Premier League gezeigt, viel die spanische Liga, natürlich immer nur die Top-Clubs, genauso Italien Und dann und wann, wenn mal ein Slot frei ist, irgendwo im Sendebereich kommt dann vielleicht zum Beispiel heute Abend, könnte man das Live-Spiel zwischen Hertha und Dortmund sehen. Das wäre eine Möglichkeit, aber dass nun zum Beispiel morgen das Eintracht-Spiel gegen Bayern gezeigt wird, das habe ich nicht gesehen im Internet, dass es in der Programmliste drin ist. Also es ist dann ein bisschen, okay, ja, wenn man Glück hat, sieht man da mal was.
Das heißt, es ist für dich überhaupt gar nicht so einfach, generell irgendwie Live-Beiträge von irgendwelchen Bundesligaspielen zu sehen, weil es wenig Angebote gibt und da wahrscheinlich dadurch, dass es ja parallel mit den anderen Ligen läuft, für die Fernsehsender vor Ort eine Übertragung von Premier League oder La Liga oder irgendwas wahrscheinlich auch wesentlich lukrativer ist, weil da auch einfach ein höheres Interesse dabei ist.
Ja, genau. Meine Hauptquelle jetzt hier ist natürlich das Internet. Das ist, erleichtert vieles, gerade wenn man nicht vor Ort ist. Man kann Zeitung lesen, man kann Sportwebsites sich anschauen, die Website vom Verein oder von SG Forever Blog oder andere Seiten. Und natürlich auch, das hilft mir sehr, um sozusagen live die Spiele zu verfolgen, ist für mich das Sport1 Live-Konferenzschaltung beziehungsweise die Spiele in der Einzelschaltung live im Radio sozusagen zu hören, so wie es in den guten alten Zeiten war, als ich selbst noch Fußball gespielt hatte, wo man zum Spiel am Wochenende selbst gefahren ist und im Auto das Radio lief und die Berichterstattung in der Konferenz auch zu hören waren. Also das gibt es immer noch und das mache ich dann auch. Dann hauptsächlich samstags zur 15:30 Uhr Zeit mit der Zeit und mit dem Zeitunterschied, den ich habe, ist es nun mal dann natürlich schwieriger mit den Abendspielen oder haben sie die Sonntagsspiele, weil für mich Sonntag zum Beispiel auch ein Arbeitstag ist.
Ja, das muss man vielleicht, weil das nicht alle wissen, ich musste das auch im Vorfeld dazulernen. Also es gibt 2 Stunden Zeitunterschied zwischen Deutschland und Abu Dhabi. Das heißt, wenn wir hier 15:30 Uhr haben, dann ist bei euch 17:30 Uhr und mit den Abendspielen ist das natürlich dann entsprechend schwieriger hinten dran.
Das heißt, genau, das ist so im Sommer. Im Winter sind es dann 3 Stunden Zeitunterschied, weil okay, hier nicht umgeschaltet wird. Das heißt, dann ist es nochmal eine Stunde später. Deswegen fällt auch sowas wie Champions League ziemlich schwer zu schauen, zum Beispiel, oder Europa League, weil die auch dann alle 20.45 Uhr anfangen. Und da ich recht früh aufstehen muss, um zur Arbeit zu gehen, fällt es dann doch schon recht schwer.
Okay. Das heißt, so die Informationen zum Verein beziehst du eigentlich ausschließlich aus dem, was eben im Internet ist. Das heißt, du liest viel, du hörst unseren Podcast, du schaust dir das an, was vermutlich die Herrschaften von der FR da auch immer mal wieder auf YouTube stellen, was ja dann eher so die Berichterstattung rundherum ist, aber die Live-Spiele an sich kriegst du halt wirklich nur aus dem Radio mit, es sei denn, es ist mal wirklich ein absolutes Spitzenspiel, was übertragen wird, was wahrscheinlich bei der Frankfurter Eintracht jetzt nicht so oft der Fall sein dürfte, oder?
Ja, genau. Hauptsächlich, wie gesagt, über die Zeitung und Blogs, aber natürlich auch, und das, da bin ich euch sehr dankbar, eurem Team, dass ihr den Eintracht-Podcast habt, weil das nicht nur die Fakten bringt, sondern auch ein bisschen das Gefühl und ein bisschen diese Fangemeinschaft mitbringt, die einem sozusagen das Mitfühlen oder Miterleben lässt. Die Stimmung ist nun mal eine gute Phase, wo man mehrere Spiele gewinnt, dann hört man das genauso wie wenn zum Beispiel letzte Saison es dann nicht so gut läuft und dann der eine oder andere dann erstmal in seine Brandrede einfällt.
Wie emotional ist man dann da dabei, wenn man halt wirklich die Informationen eigentlich nur aus so ja, emotional neutralen Medien hauptsächlich wie irgendwelchen Blogs oder Zeitungen mitnimmt? Ich meine, wenn wir hier ein Spiel live verfolgen können, dann hat man ja immer noch so diese Emotionen, die man dann irgendwie so 2-3 Tage mitnehmen kann, wenn die Mannschaft jetzt entweder extrem gut oder extrem schlecht gespielt hat. Das, was man so aus den Presseerzeugnissen, nenne ich es jetzt mal, mitnimmt, das ist ja dann eher schon so ein bisschen ja, neutraler gehalten. Wie viel Emotion kommt dann da auf bei dir?
Naja, es ist schon denke ich mal, wenn ich mir zum Beispiel das Spiel dann live in der Einzelschaltung anhöre und es dann schlecht läuft wie gegen Freiburg, besonders weil man hört es ja auch nur, man muss sich ja dann was vorstellen, aber zum Teil hört man dann, okay, es gibt schon wieder einen Fehlpass, es kommt wirklich nichts raus und man sieht es noch nicht mal. Vielleicht ist es gut, dass man das nicht sieht, aber ich denke mal auch, dass man an dem Tag, wenn dann es dann gerade schlecht gelaufen ist, man selbst natürlich das doch sehr schlecht drauf sein kann dann. Man verfolgt es dann am nächsten Tag noch in der Berichterstattung in einer Zeitung oder auf irgendwelchen Foren, wo das diskutiert wird. Aber danach erholt man sich recht schnell davon, außer natürlich, es ist ja schon eine längere Periode, wo man dann auch denken muss, okay, schafft die Eintracht es, den Klassenerhalt zu schaffen oder nicht. Und natürlich, wenn ich dann nach dem Spiel dann 3-4 Tage später dann neu einen Podcast höre, da wird das dann nochmal neu sozusagen entfacht, dann das Gefühl, ob nun Freude oder Trauer sozusagen.
Wie ist es eigentlich? Gibt es noch andere deutsche Fußball-Bundesliga-Fans in der Gegend und gibt es da irgendwie Möglichkeiten, auch mal so Spiele gemeinsam sich irgendwie anzugucken? Oder ist es dann doch eher so, ja, voneinander getrennt, jeder macht es so für sich?
Ja, das könnte man. Ich kenne ja einige Deutsche, die auch zum Teil auch das deutsche Fernsehen haben. Zumindest die öffentlich-rechtlichen Programme über VPN oder irgendeinen anderen Anbieter, der vielleicht auch diese ein, zwei Programme anbieten. Um das dann live ein ganzes Spiel zu verfolgen, müsste ich mal sehen, ob es da Leute gibt, die dazu Zugang haben. Aber das wäre eine Möglichkeit, das noch zu noch intensiver sozusagen den Spieltag zu erleben. Das Witzige ist, es gibt ja auch hier in dem Land, im Vereinigten Arabischen Emiraten, zwei Eintracht-Fanclubs in Dubai. Ja. Diese beiden. Ja. Hast du von denen gehört?
Ich meine, ich hätte von denen schon mal irgendwie gehört, und zwar im Zusammenhang mit dem letzten Trainingslager, was die Eintracht da abgehalten hat, was ja, glaube ich, 2015 war. Ich meine, irgendwie Winter 2014, 2015 in der Saison.
Ja.
Da hatte ich da mal was mitgekriegt, dass da zwei Fanclubs sind, die ja dann, glaube ich, auch mal teilweise beim Trainingslager mit anwesend waren. Da gab es auch irgendwelche Testspiele damals.
Ja, genau. Auch jetzt ja, letzten Winter, also Januar 2016, gab es ja auch das Trainingslager. Bei dem ich auch einen Teil des Fanclubs kennengelernt habe, den einen Fanclub. Leider heißen beide Bembel, Eintracht Frankfurt Club, Fanclub, Bembel Beduin. Das heißt, sie haben beide den gleichen Namen und sie streiten sich auch darum, wer nun eigentlich den Namen haben sollte. Ich hatte mit der einen Gruppierung davon, mit denen gesprochen, die eben in Dubai sitzen, genauso wie der zweite Club. Und habe leider noch nicht den Kontakt intensiviert. Rein daher, weil wir es doch schon 1 bis 2 Stunden Fahrt ist, je nachdem, wohin du musst, von Abu Dhabi nach Dubai. Da ist das dann fast schon die Länge eines Spiels, die man dann unterwegs ist, wenn man sich mit denen trifft.
Okay. Weißt du denn, wie die Spiele verfolgen? Haben die irgendwie andere Möglichkeiten? Haben sie sich irgendwie ein Satellitenfernsehen oder irgendwas organisiert, dass die das da gucken können? Ich meine, wenn man da als Fanclub irgendwie unterwegs ist, dann ist man ja mit mehreren Leuten, dann ist wahrscheinlich der Bedarf auch einfach höher.
Ja, es kann sein, dass sie, ich habe das nicht genau nachgefragt, wie sie es verfolgen, ob sie das über Internetzugang oder Satelliten Schlüsseldirekt direkt nun Zugriff haben oder auch über irgendeine Kneipe, Sportkneipe, die vielleicht Spiele zeigt direkt von der Bundesliga, irgendeinen Zugang hat, wo sie sich dann treffen. Ich hatte jetzt noch den zweiten Club auch nochmal angeschrieben, um zu sehen, wie das bei denen läuft, um zu sehen, ob man dort mal dabei sein kann.
Okay. Jetzt hattest du gesagt, du warst bei dem Trainingslager, bei dem letzten auch vor Ort. Wie hast du so die Eintracht dann da erlebt und vor allen Dingen, wie sehr hat die Eintracht versucht, irgendwie die Fans vor Ort irgendwie mit einzubeziehen?
Die Fans haben sie, also erstmal, wie ich es erlebt habe, es ist ja so, dass ich das Nachmittagstraining, das letzte, mitverfolgt habe. Nach der Arbeit bin ich eben dann die 5 Minuten vom Büro dahin gefahren und hab dann eine Stunde oder anderthalb Stunden mir das angeschaut. Die hatten ja auch dort ein Freundschaftsspiel gegen einen saudi-arabischen Club. An sich, das Training war recht locker. Es war hauptsächlich ein Spiel, das sie auch gegeneinander Spiele gemacht haben, wo sie dann eben versucht haben, man muss mindestens so und so viele Male den Ball passen, bevor man dann da oder dahin schießen muss, oder man darf nur den Ball flach halten und keine hohen und langen Bälle zum Mitspieler schießen und so weiter. Das war schon interessant. Aber mit ein bisschen Lauftraining dann da auch noch dazu. Also es war jetzt nicht so viel, dass man sagen konnte, aha, jetzt habe ich mal wieder was Neues gesehen, wo ich dachte vielleicht, dass ich, als ich selbst aktiv war, vielleicht noch nicht gemacht habe. Die Einbezug der Fans, ich habe nichts aktiv mitbekommen, dass die einbezogen worden sind, aber man konnte zum Beispiel nach dem Training, nach dem Freundschaftsspiel, bin ich zum Beispiel zum Hübner gegangen und habe kurz mit dem gesprochen. Andere Fans haben sich dann mit den Spielern zusammengestellt, um ein Foto zu schießen und solche Sachen. Also das war möglich. Es war ja auch nichts abgesperrt. Man saß direkt am Spielfeldrand und konnte, wie gesagt, dann nach dem Spiel oder nach dem Training direkt aufs Feld gehen und mit den Leuten sprechen, mit den Spielern und auch anderen Fans.
Wie ist das eigentlich, wenn man mal wirklich aktiv Fußball gespielt hat? Du hast gesagt, du hast sowohl gegen den HSV als auch gegen den FC St. Pauli aktiv gespielt. Beurteilt man dann das, was man von so einem Bundesliga-Verein in so einem Trainingslager sieht, anders als ein normaler Fan?
Dazu müsste ich ja den Vergleich haben, dem ich nicht aktiv gespielt habe.
Okay, gut. Lass mich die Frage anders formulieren. Wenn du dann siehst, wie dann einige Spieler da unterwegs sind, sagst du dann von wegen, naja, aber das haben wir damals irgendwie anders gemacht und der muss irgendwie weiter nach links und weiter nach rechts und ich habe das damals in der Jugend so gelernt. Geht man da irgendwie kritischer mit um, wenn man das dann einfach so sieht, oder kann man sich da auch einfach zurücklehnen und sagen von wegen, ja, machen das schon gut?
Nee, ich hatte einfach nur gedacht, okay, ich schaue mir das an, um zu sehen, was der Unterschied ist zwischen, was ich als Jugendspieler und das vor über 20 Jahren sozusagen gemacht habe, im Vergleich mit den Profis. Was machen die anders, damit sie so viel besser sind?
Okay.
Da hatte ich jetzt nun vielleicht mehr Erwartungen gehabt, um zu sehen, wow, die machen ja Sachen, die nun so speziell sind, dass man dementsprechend klar ist, dass sie so viel besser sind oder so. Aber das ist nicht der Fall. Das ist, ja, wie man oft sagt, alle kochen mit Wasser. Ne? Es ist dann eben nur die Anzahl der Trainingsstunden, die natürlich dann wichtig sind. Und wenn du dann anstatt zweimal die Woche vielleicht für eine Stunde trainierst, jeden Tag 4-5 Stunden trainierst, plus dann noch Betreuung hast durch Medizin und durch andere Mentaltrainer und ähnliches, das macht den Unterschied, denke ich mal. Und natürlich, dass du talentiert bist, um dann so weit zu kommen. Ne?
Ja gut, eine gewisse Veranlagung sollte schon da sein. Ich meine, viele Dinge kann man erlernen, aber wenn man die richtige Veranlagung hat, dann ist das wahrscheinlich schon einfach ein bisschen einfacher, beziehungsweise bringt einem dann am Ende auch das bessere Ergebnis.
Sehe ich genauso, ja.
Jetzt hattest du gesagt, dass manchmal dann so Spiele wie jetzt zum Beispiel heute das Spiel Hertha gegen den BVB dann auch gezeigt wird. Jetzt haben wir ja in der Bundesliga die Entwicklung, dass es immer mehr Mannschaften gibt wie Hoffenheim, Leipzig, Leverkusen. Wie kritisch siehst du das? Weil zumindest das, was wir ja immer sagen, ist, das Produkt Bundesliga wird dadurch nicht interessanter, indem Spiele wie Hoffenheim gegen Wolfsburg Samstagabend 18:30 gezeigt werden. Jetzt ist für euch das eine blöde Uhrzeit, aber hier in Deutschland ist es ja quasi die Primetime. Wie kritisch siehst du das jetzt als jemand, der davon betroffen ist, dass die Bundesliga ein anspruchsvolles Produkt sein soll, was eben auch mit Dingen wie in der Premier League, in der spanischen Liga, in der italienischen Liga konkurriert und dass dann solche Spiele aufgrund der finanziellen Mittel wahrscheinlich über kurz oder lang häufiger vorkommen werden. Was ist da so deine Einschätzung dazu?
Ja, also ich sehe es geteilt. Also zum einen, man spricht ja immer davon, dass die Mannschaften, die sportlichen Erfolg haben, dementsprechend auch in die Bundesliga kommen sollen. Dafür haben wir ja den Aufstieg und den Abstieg. Ich denke mal, das ist wichtig. Und diese Mannschaften haben es geschafft. Natürlich fragt man sich, wie haben sie es geschafft? Es steckt vielleicht viel Geld drin. Aber auch zum Teil eine Professionalisierung bestimmter Abläufe, die auch schon innerhalb eures Podcasts ja besprochen worden sind. Läuft es so bei der Eintracht zum Beispiel, wie es vielleicht bei anderen Vereinen läuft, die vielleicht sogar weniger Geld haben oder mit einem vielleicht nur leicht größeren Budget bessere Resultate kriegen. Natürlich finde ich, dass wenn zum Beispiel als gutes Beispiel Hoffenheim gegen Ingolstadt spielt, natürlich die Anzahl der Zuschauer weniger ist und auch das Gesamtinteresse natürlich niedriger ist. Deswegen wird sich das auch natürlich statistisch in den Anzahl der Zuschauer in den Stadien und auch vor dem Fernseher natürlich genauso widerspiegeln. Das könnte natürlich den Werbewert natürlich drücken für die zukünftige Vermarktung, neue Fernsehverträge für die Bundesliga stehen ja an. Und auch jeder Verein muss natürlich sehen, wie kann er in der Zukunft sich selbst vermarkten. Und wenn er sagt, ja, ich spiele gegen Mannschaften, die ein großes Publikum haben und auch, wo ein großes Interesse besteht, weil es vielleicht traditionell ein großes Duell war. Wenn die Mannschaften aufeinander trafen, dann ist da natürlich mehr Medienwirksamkeit da drin gegenüber einem Spiel, wenn man gegen welche spielt, die vielleicht ja, 450 Fans mitbringen und auch dementsprechend die Einschaltquoten ausfallen. Aber ich finde es trotzdem spannend bei manchen dieser Clubs, die sich jetzt mit Geld und Ähnlichem in die Bundesliga sich gespielt haben, trotzdem zu sehen, wie weit sie kommen können mit diesem Ansatz. Oder ob zum Beispiel, so wie jetzt schon berichtet wird, dass zum Beispiel Red Bull in der Prem in Großbritannien auch einen Club kaufen möchte. Ob dann zum Beispiel der RB Leipzig da nur ein Feeder-Verein wird für einen Verein, der später mal in der Premier League sein wird. So genauso wie Red Bull Salzburg jetzt auch noch ein sozusagen der Ausbilderverein ist, mit die Leute dann oder die Spieler dann RB Leipzig kommen zurzeit. Also es ist schon interessant zu sehen, was daraus wird. Aber ja, allgemein wird es, wenn zu viele von diesen Vereinen in der Bundesliga sind, auch wenn sie es sportlich geschafft haben, interessieren mich zum Teil die Spiele gar nicht. Dann schaue ich schon gar nicht mehr, was nun das Ergebnis am Sonntag war, wenn zwei von solchen Spielen stattfinden, wo ich sage, boah, das interessiert mich nicht, ob nun Darmstadt gegen Ingolstadt gewonnen hat oder nicht, oder wie das ausgegangen ist.
Ja, das ist ja so ein bisschen das, was wir ja auch immer mal wieder ansprechen, dass wir halt auch einfach sagen, es könnte ja, ein Reizfaktor wegfallen, wenn man eben viele von diesen Vereinen hat und dann halt das für den Fernsehsender jetzt auch die Wahl ist, zeigt er dann irgendwie Chelsea gegen Liverpool oder zeigt er halt Darmstadt gegen Hoffenheim? Die Wahrscheinlichkeit, was einfach dann auch mehr Fans und damit natürlich auch dem Fernsehsender, der diese Lizenzen sicher auch irgendwie kaufen muss, mehr Geld in die Kassen spielt, ist wahrscheinlich relativ einfach zu beantworten. Ich meine jetzt nicht, dass jetzt das Spiel Eintracht gegen Darmstadt irgendwie wahrscheinlich mehr Fans da irgendwie interessieren würde. Aber da jetzt einfach nur, wenn man nachher weniger Traditionsvereine oder weniger emotional mitreißende Vereine hat gegen ja, weniger emotional mitreißende Vereine, das hat ja nicht unbedingt immer was mit Tradition zu tun, sondern auch mit den Emotionen, die damit schwingen, dann könnte das natürlich auch so einen Ausschlag geben.
Ja, der Verein an sich ist eine Marke, die auch einen bestimmten Erkennungswert hat. Und auch wenn ein Verein zurzeit nicht gut spielt, wenn man den Namen hört, denkt man, ah ja, das waren noch die, die mal gut gespielt haben. Das wird bestimmt ein interessantes Spiel. Damit verbindet man ja auch was. Man hat ja Assoziationen mit diesen Vereinen oder mit dem Spieltag, wo dann zum Beispiel, was dann ja auch bald kommt, Frankfurt gegen Köln. Man sagt, ja, das sind zwei Mannschaften, ne? Da sind die Fans dahinter, bei denen läuft zurzeit beide recht gut und ja, das wird doch bestimmt ein großes Interesse bringen.
Für wie wichtig hältst du es dann an der Stelle, dass ein Fußball-Bundesliga-Verein dann auch einfach selbst dafür sorgt, dass er international einen gewissen Bekanntheitsgrad hat und eben einfach auch international da irgendwie unterwegs ist? Du hattest jetzt gerade eben angesprochen, dass viel dann auch einfach mit den Erfahrungen oder mit dem, was man eben in Erinnerung hat, zusammenhängt, ob man sich so ein Spiel irgendwie anschaut. Das bedeutet für mich ja einfach auch, dass ein Fußballverein, wenn er heute eben dafür sorgen will, dass sein Spiel da auch irgendwie einen Übertragungsplatz findet, dass er sich selbst auch zum gewissen Grad drum kümmern muss, dass er dann international Bekanntes. Hältst du das für einen validen Punkt? Und wie denkst du, ist die Eintracht da unterwegs?
Natürlich, ideal wäre es, wenn man präsent ist in vielen Ländern, ob es nun durch Fanclubs ist oder durch Marketing oder ähnliches. Aber natürlich, jeder Verein muss darauf achten, dass er nur eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern hat, eine bestimmte Anzahl an Fernbetreuern hat, die natürlich jetzt nicht sich überall auf der Welt auskennen und auch nicht sich übernehmen sollten, indem sie die Vermarktung des Vereins und der Betreuung der Fans sozusagen dadurch verwässern, indem sie zu breit gestreut sind. Aber es ist natürlich nicht punktuell, das anzugehen, wo es, denke ich mal, für den Verein strategisch wichtig ist. Und da kommt es darauf an, zu erkennen, gibt es bestimmte Märkte, wo vielleicht der Verein größere Wachstumschancen hat? Liegt es daran, dass vielleicht viele Leute aus, zum Beispiel aus Frankfurt, in einer bestimmten Stadt im Ausland beruflich sind, zum Beispiel, und dementsprechend dort eine große Fanszene bilden könnten und vielleicht dann auch noch Leute, die lokal dort leben, auch noch zusätzlich damit eingebunden werden können, wenn sie davon erfahren. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die interessant sein könnte. Ich finde immer noch, dass sowas wie so ein Podcast eine große Reichweite hat. Natürlich ist es auf Deutsch, das heißt, es ist natürlich limitiert für alle, die Deutsch sprechen, aber trotzdem, egal wo man auf der Welt ist, man kann es hören. Man kann es hören, wenn man Zeit dafür hat. Also man muss es nicht live hören, was ja auch noch eine Option bei euch ist.
Ja, das stimmt. Jetzt haben wir schon viel über internationalen Fußball gesprochen, aber es gibt natürlich auch lokalen Fußball in Abu Dhabi bzw. den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wie viel kriegst du vom Fußball da vor Ort mit? Guckst du dir da Spiele an oder ist das so, naja, ich habe die Eintracht und muss ansonsten viel arbeiten, das hier vor Ort, das interessiert mich jetzt nicht so wirklich.
Noch hatte ich nicht die Möglichkeit, mir die Spiele anzuschauen. Aber ich habe es auf meinem Plan. Und zwar gibt es hier die Arabian Golf League. Das ist die lokale Profiliga, in der die Vereine spielen. Es gibt dort insgesamt, glaube ich, 12 Vereine. Also es ist eher eine kleine Liga, in der die Vereine aus verschiedenen Orten in den Arabischen Emiraten kommen. Da gibt es auch lokal dann eben 3, 4 Vereine, die in Abu Dhabi sind und Umgebung. Die Sache ist, dass es auch hier abends, wenn diese Spiele stattfinden, immer noch recht heiß ist. Das heißt, man muss sich schon recht überlegen und sehen, wenn es dann Richtung Winter geht, dass man sich diese Spiele anschauen möchte, wenn man dann doch doch sehr unter der Hitze leiden kann, auch noch, wenn die Spiele um 8 Uhr abends stattfinden. Das ist natürlich auch ein Stichpunkt für WM in Katar 2022, wo es ja auch um die Hitze ging. Es gibt, wie gesagt, die Clubs, die haben auch einige internationale Spieler, die hier hergebracht werden aus verschiedenen Teilen der Welt, aber es hat nicht den großen Stellenwert. Es ist nicht so präsent. Man kann es natürlich finden, wenn man es auf dem Internet sucht, aber es ist nicht so präsent wie der internationale Fußball. Und da sieht man auch wieder ganz klar, dass die Premier League eigentlich sehr stark hier präsent ist. Natürlich auch, weil in Abu Dhabi der staatliche Investitionsfonds, der sozusagen das Geld des Landes sozusagen investiert, ja auch der Eigentümer von Manchester City ist. Und wir kennen alle die Fluggesellschaft Emirates, die auf vielen Trikots präsent ist. Und auch ein großes finanzielles Engagement hat in der Premier League. Also wenn man hier auch lokale Leute fragt, für wen sie sind im Fußball, dann sagen sie entweder Manchester City oder Manchester United oder vielleicht noch Arsenal oder Chelsea. Aber damit hat sich's dann schon.
Das heißt, Fußball hat schon einen gewissen Stellenwert bei euch, aber dann eher das, was eben in der Premier League läuft, einfach weil man da auch finanzielle Verhandlungen oder finanzielle Geschichten am Laufen hat, und es gibt so Lokalfußball, der jetzt aber wahrscheinlich nicht auf so einem Niveau gespielt wird wie eine Bundesliga oder eine Premier League.
Nein, überhaupt nicht.
Wie ist das für die Spieler, wenn die dann da in dieser Hitze spielen? Ich meine, hier in Deutschland haben wir bei 34 Grad samstags mittags schon irgendwie Trinkpausen nach der Hälfte einer Halbzeit. Wie läuft das dann da bei euch ab und was sind das so für Temperaturen, mit denen die Spieler da kämpfen müssen und auch die Zuschauer?
Die Saison ist jetzt gerade drei Spieltage alt. Heute oder jetzt hat es gerade 32 Grad und das ist noch eine milder Abend. Natürlich, wenn es dann Richtung Dezember geht, wird es schon auf 25 Grad runtergehen abends. Aber zum Beispiel die WM-Qualifikationsspiele von den Arabischen Emiraten, die haben auch im Sommer stattgefunden, da können 40 Grad, die sich dann mit Luftfeuchtigkeit gefühlte 45 Grad anfühlen.
Okay.
Da möchte man noch nicht mal draußen sitzen. Nach 2 Minuten läuft dann der Schweiß runter und vielleicht nicht nur noch in einen klimatisierten Raum.
Okay, aber die Spiele, das heißt, die Bundesliga oder die Fußballliga-Saison bei euch fängt auch entsprechend spät an, damit man eben eigentlich eher in den Wintermonaten ist und wird wahrscheinlich dann auch entsprechend früh wieder aufhören, bevor man dann in die heißen Monate wieder reingeht.
Genau, es geht bis April, also wenn es schon für mich also zu heiß wäre, um Sport draußen zu machen, aber ich denke mal, als Sportler, du wirst dich schon ein bisschen akklimatisieren und daraufhin trainieren, dass du mit den Temperaturen klarkommst. Wir haben auch Freunde hier, die ja zum Beispiel viel Radfahren und Triathlon machen. Die sagen, okay, die müssen dann eben kürzere Trainingseinheiten im Sommer einlegen, damit sie aber sich trotzdem dran gewöhnen und dann nicht Schwierigkeiten haben, wenn sie mal irgendeinen Wettkampf haben zum Beispiel.
Na gut, das kannst du bei so einem Triathlon, kannst du ja so Sachen wie Radfahren oder Schwimmen, das kannst du ja dann noch innen irgendwie abhalten. Das Laufen kannst du wahrscheinlich auch auf dem Laufband noch trainieren. So ein komplettes Fußballfeld in so einer klimatisierten Halle geht sicherlich auch, aber ist halt immer die Frage, ob man das dann an der Stelle will und ob das dann den Aufwand rechtfertigt, mit dem Ergebnis, was man am Ende erzielt.
Ja, ich denke mal, für so ein Ligaspiel vielleicht hier nicht. Wenn zum Beispiel die Weltmeisterschaft nach Katar kommt, denke ich mal, ist der Aufwand gegeben oder gerechtfertigt, wenn man bedenkt, dass wir es hier auch ganze Skihallen gibt, die runtergekühlt sind auf 5 Grad oder so, damit man in der Halle Skifahren kann und rodeln kann, dann denke ich mal, wird es auch, werden sie schon eine Lösung finden.
Na gut, ich meine, Skihallen ist ja jetzt kein so unnatürliches Phänomen, die gibt es hier in Deutschland ja auch und da bist du ja gerade im Winter wesentlich näher an Temperaturen, die Schnee zulassen, als jetzt bei euch und trotzdem gibt es hier so Dinger. Also von daher, das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile schon fast normal, dass man diese Dinger irgendwo stehen hat.
Okay.
Was gibt's denn da sonst noch so für Sportarten in Abu Dhabi oder in Dubai oder irgendwas? Was guckt man sich denn dann an, wenn man keine Premier League guckt und keinen Fußball vor Ort?
Ja, es gibt Kamelrennen, aber es ist auch nicht, es wird auch live gezeigt im Fernsehen. Ja, auf den Sportkanälen kann man live Kamelrennen verfolgen. Es wird viel von den britischen Sportarten gezeigt, was die ganze Region war ja auch britisches Protektorat. Bis in die 60er Jahre hinein. Und dementsprechend kann man viel Cricket oder Rugby verfolgen, wenn man möchte. Entweder lokal, aber auch im Fernsehen genauso.
Okay. Das heißt, es gibt auch Cricket-Vereine bei euch da unten.
Genau, ja, klar. Für mich, also ich verfolge auch andere Sportarten, aber die sind nicht lokal. Die gibt es zwar auch lokal, aber den Sport, den ich verfolge, ist Eishockey und Baseball. Oder wie hat es ein Zuhörer gesagt bei euch im Podcast? Honkball?
Das war der Richard, ja.
Das ist super. Genau, das ist ein super Name. Das verfolge ich aber, da kann ich direkt zum Beispiel bei den Profiligen in Nordamerika ein Abo einfach mir kaufen und dementsprechend jedes Spiel entweder live verfolgen oder im Archiv nochmal nachverfolgen, wenn ich möchte. Und das wäre eigentlich das, was eigentlich eine Lösung wäre, dass DFL verfolgen sollte, dass man direkt bei denen ein Abo für ein Online-Paket bestellen könnte, sodass man dort auch die Spiele bei ihnen verfolgen kann und sie direkt sozusagen für solche Leute, die das Geld einstecken, dann in und das dann weiter verteilen können an die Vereine.
Ja, das ist so ein Punkt, den ich auch nicht verstehe, weil im Prinzip Sky gibt's ja online und das einzige Problem dabei ist ja einfach, wie du schon sagtest, dass du dann gegen so eine regionale Begrenzung rennst, dass du quasi rausgefiltert wirst, weil du eben nicht aus dem ursprünglich zugelassenen Land, nämlich Deutschland, kommst. Und ich vermute mal, ohne das jetzt konkret belegen zu können, dass das auch was mit den Vermarktungsrechten zu tun hat, dass eben Sky einfach nur Vermarktungsrechte oder Übertragungsrechte für in Deutschland hat. Dabei wäre ja gerade in der Zeit, in der wir heute leben, es so einfach eben zu sagen, naja, wir bieten unser Angebot einfach international an und wer jetzt Lust hat, das zu sehen, der zahlt halt einfach seinen Preis und kann das dann gucken, ohne dass wir da jetzt irgendwie einen enormen Mehraufwand haben. Aber ich glaube, da muss die Bundesliga an sich noch ein bisschen was dazulernen, bis man solche Dinge kann. Und da sollte man wirklich einfach mal an die anderen großen Sportarten sich das angucken, wie die Vermarktung an der Stelle machen oder an irgendwelche anderen Serien, Sender, Netflix und Co., die es ja auch schaffen, irgendwie Dinge international anzubieten. Also von daher, so schwierig kann das heutzutage ja eigentlich alles nicht mehr sein.
Jo.
Gibt es noch etwas, was wir vergessen haben anzusprechen, Daniel?
Ah, haben wir irgendwas vergessen anzusprechen? Na, ich glaube nicht. Also ich glaube, wir haben eigentlich alle Punkte besprochen hier. Es ist, wie gesagt, möglich, zum Glück durch die Technologie Fußball zu verfolgen. Aber es gibt natürlich immer Absprüche und man muss immer Kompromisse finden. Hier ist es nun mal ein bisschen schwieriger als in anderen Ländern, in denen ich schon war. Aber es ist möglich. Und euer Podcast hilft mir sehr dabei.
Dann sage ich danke, dass du uns so lobend erwähnst. Und danke, dass du dir spontan die Zeit genommen hast, mit mir dieses kleine Gespräch hier zu führen. Und ja, wenn wir dann jetzt nichts weiteres mehr vergessen haben, dann würde ich sagen, war es das mit der ersten Sonderfolge. Wenn ihr noch Fragen an Daniel habt, dann schreibt ihr doch einfach in die Kommentare zu dieser Sendung. Wir werden ihn dir dann an ihn weiterreichen oder er guckt da einfach selbst mal rein und dann kann man da vielleicht auch über das ein oder andere, was euch da draußen jetzt noch einfällt, gerne diskutieren, beziehungsweise dann auch, wenn ihr sagt von wegen, hey, ich sitze auch irgendwo in einem Land und ich habe ähnliche Probleme oder ich habe ganz andere Probleme, über die ich auch gerne mal reden wollen würde, dann hinterlasst doch da auch einen Kommentar oder schickt uns eine Mail an info@eintracht-podcast.de und dann können wir mal gucken, ob wir da vielleicht auch nochmal so eine kleine Gesprächsrunde finden. Mich würde es interessieren, zum einen, in welchen Ländern wir gehört werden, aber auch mit welchen, ja, wie ihr es schafft, in euren Ländern irgendwie Fußball zu konsumieren, die Eintracht zu konsumieren, weil wie wir jetzt gelernt haben, ist das außerhalb von Deutschland gar nicht so einfach, sich die Bundesliga anzuschauen.